Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das ist Benedikt Höwedes. Er ist in Haltern am See geboren und ist Kapitän des FC Schalke 04.
Das ist Manuel Neuer, gebürtiger Gelsenkirchener und der beste Torwart der Welt.
Da muss er selber lachen.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber.
Das ist Mario Harter.
Aus dem Allgäu.
Der schlechteste Torwart der Welt.
Und Tennis-Gott-Legende?
Ja, Tennis-Gott-Legende. Das ist jetzt aber viel auf einmal.
Das ist aber echt, das ist nett von dir, Hans.
Oh. Ich hatte es nicht kleiner. Und bei Olli muss ich jetzt irgendwas in der Mitte finden.
Ja.
Im Laufe der Folge.
Und das ist Olli, Tennis. Ohne Gott, ohne Legende.
Und eigentlich auch ohne Tennis, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ehrlich gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dafür mit Folge 189 im Gepäck. Wir haben eben gerade schon Manuel Neuer und Benedikt Höwedes gehört. Der eine damals, Hans, du hast diesen Einspieler geschnitten, der eine im Trikot des FC Bayern, der andere im Trikot vom FC Schalke 04. Die haben ja mal zusammengespielt, nicht nur bei den Profis, sondern auch viele Jahre davor.
Vielleicht auch auf dem Tennisplatz, weil Manuel Neuer spielt gerne Tennis.
Auch der gut. Hätte auch einen guten Aufschlag mit seiner Größe. Mhm. Benny Höwedes aber natürlich auch.
Bestimmt. Da auch weiß ich aber nicht, ob er Tennis spielt.
Auch ein bisschen größer als wir.
Wollen wir die Sportart wechseln so langsam? Oder?
gib uns auch einen Versuch. Aber natürlich hören wir hier zwei absolute Schalker-Legenden. Ich glaube, viele, oder sagen wir mal ein paar, die uns vielleicht auch hören, haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass Manuel Neuer bei Schalke 04.
Boah.
Meinst du?
Da haben wir achtjährige Zuhörerinnen und Zuhörer. Und oder
naja, wenn sie bei den Eltern mithören, warum denn nicht? Also wenn man junger Bayern-Fan ist und Manuel Neuer am Tor sieht,
jede
zweite Woche in der Allianz Arena, dann hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, dass der mal königsblau war.
Wir haben ja kürzlich auch eine sehr nette Nachricht bekommen, in der es hieß, dass ein junger Mann, der vielleicht ungefähr 8 oder 9 oder 10 ist, ganz genau wissen wir es nicht, aber sehr jung, uns immer hört, wenn er einschläft. Das ist genau unser Ziel. Wir freuen uns über jeden natürlich, der dabei ist und wenn ein Kind oder mehrere Kinder dann auch zuhören und ein bisschen was lernen, was sie natürlich nicht wissen können, weil es vor, weiß ich nicht, 2010 oder noch länger her war, dann ist es sehr wunderbar. Von daher kann es sein, dass wirklich einige nicht wissen, dass Manuel Neuer mal bei Schalke war, aber ich sag mal 99,8% unserer Hörer und Hörerinnen haben davon vielleicht schon gehört.
Ich denke auch. Aber herzlich willkommen auch alle Achtjährige. Das muss ich vielleicht mir meine Wortwahl mal hier und da überlegen.
Aber beide verbindet Schalke 04 und beide verbindet, dass sie aus der Region kommen, wie wir eben auch gehört haben. Und beide verbindet, dass sie im Nachwuchsleistungszentrum von Schalke 04, der berühmten Knappenschmiede, das Kicken gelernt haben. Und die Knappenschmiede ist heute unser Thema, denn wer jetzt sagt, naja, Höwedes und Neuer, das sind zwei. Dann können wir heute ergänzen, für alle, die nicht von Schalke kommen, es gab so, so viele Spieler, die wir heute noch in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft bestaunen, bei großen Vereinen, die in dieser an sich schon fast einmaligen Fußballausbildungsstätte in Deutschland gelernt haben, mit dem Ball umzugehen. Und wir werden heute mit einem, ja, vielleicht mit dem Gesicht der Knappenspiele sprechen, mit Norbert Elgert, der das Ganze seit vielen, vielen Jahren betreut und auch mit seinen Werten mit Leben füllt. Dann haben wir auch einen der ersten Absolventen mit Sergio Pinto, alle Hannover 96-Fans oder auch alle Zuhörerinnen, die vor ein paar Wochen sich mit uns Erik Meyer nochmal angehört haben, wie er doch damals mit Alemannia Aachen Europa gerockt hat. Sergio Pinto ist damals auch gefallen, der Name. Er war Teil dieser Mannschaft und ist heute Kaderplaner bei Greuther Fürth. Er wird mit uns auch gleich sprechen und uns die Philosophie der Knappenspiele vermitteln. Und im Großen und Ganzen könnte man die ganze Folge nur damit füllen, dass wir durch die einzelnen Jahrgänge gehen und bei jedem zweiten Namen wahrscheinlich sagen, kenne ich. Und der spielt heute da.
Das ist ja so verrückt. Ich glaube, ich würde jetzt mal so tippen, höchstens der VfB Stuttgart hat noch eine ähnlich gute Durchlässigkeit bzw. Erfolgsquote, was so Profifußballer angeht. Mario, du guckst ein bisschen, wenn du überlegst.
Wenn überhaupt, habe ich gerade gedacht.
Ja, Serge Gnabry, Timo Werner, Joshua Kimmich, Also allein jetzt nur mal so drei aktuelle Nationalspieler zu nehmen. Aber bei Schalke ist es ja so, dass man immer denkt, ah, ist ja auch irgendwie aus der Not geboren, weil man vielleicht hier und da nicht so viel Geld hatte. Aber trotzdem musst du ja A, die Talente finden und sie auch dann noch B, in dem Nachwuchsleistungszentrum schmieden und C.
Und im Idealfall halten.
Ja, genau. Und C, sie dann auch dem Trainer der Profis zuzuführen und der muss sie dann auch richtig einsetzen. Also da sind so viele Faktoren. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Norbert Elgert uns da heute noch zum Besten gibt. Du hast vorhin Werte gesagt. Das finde ich ganz interessant. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, was ich auch bei mir zu Hause noch liegen habe. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen. Das habe ich vor 3-4 Jahren mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das muss ich mir jetzt, ich glaube nach dieser heutigen Folge hole ich mir das nochmal raus und fange an darin zu schmökern, denn es geht auch ganz viel um Werte, es geht auch ganz viel darum, ne, werden Individualisten überhaupt noch gefördert, darf man überhaupt noch so ein bisschen ausbrechen oder sind sie alle zu stromlinienförmig, ich bin sehr gespannt.
Ich habe da gerade mal einen Auszug der Webseite hier zitieren und auch das ist etwas, was finde ich am Ende auch die große Herausforderung ja im Jugendfußball, Nachwuchsbereich ausmacht. Wir waren vor ein paar Wochen im Ruhrgebiet, also es reizt sich ja dort eine große Stadt an die andere. Borussia Dortmund ist nicht weit entfernt und das Bewerben bzw. einfach das nach außen strahlen deiner Kompetenz, weil am Ende ist die Knappenschmiede schon eine Marke, ist natürlich das eine, aber zum anderen auch irgendwo diese vielen Talente auf dem Schirm haben und am Ende dann auch wirklich zu Schalke 04 zu lotsen. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, uns auch Norbert nachher erzählen wird. Etwas, was bis heute, vielleicht sogar auch gerade heute, umso herausfordernder ist. Deshalb, ich wollte auf die Webseite kommen, da hast du wirklich alles aufgelistet, was die Werte angeht, dass man als Eltern theoretisch sagen kann, wir schauen uns das erstmal an, wo würde ich dann da hinschicken. Und das heißt, wir verbinden Leistungssport, schulische und berufliche Ausbildung. In der knappen Spiele entwickeln sich Persönlichkeiten, für die wir auch abseits des Trainings und der Spiele da sind. Also da wird dieser Familiencharakter sehr groß geschrieben. Gemeinsame Werte schweißen uns in allen Altersklassen zusammen. Dankbarkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Toleranz, Teamfähigkeit und Fairness.
Das klingt alles total toll, aber es braucht eben jemanden und diesen jemand hat Schalke 04 vor vielen, vielen Jahren in Norbert Elgert nun mal gefunden, der das Ganze dann halt mit Leben füllt. Weil es ist ganz toll, jeder Verein hat mittlerweile so einen Ethikcode, den man sich irgendwo in die Kabinentür tackert oder was weiß ich, wohin schreibt. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du das nicht lebst. Wenn es darum geht, Fannähe, die Nationalmannschaft hat es ja bewiesen jetzt in den vergangenen Jahren, Fannähe demonstrieren und dann aber irgendwie mit heulendem, aufheulenden Lamborghini-Motor an den wartenden Fans vorbeizuknallen, das ist jetzt nicht gerade irgendwie geil. Von daher bringt dieses ganze Werte-Kompass-Ding wenig, wenn du niemanden hast, der dafür steht. Und Schalke kann sich so, so glücklich schätzen, das werden wir auch gleich im Gespräch hören, dass da eben jemand ist, der diesen Laden vollkommen im Griff hat und lebt.
Ich finde bei Schalke das ganz interessant, wenn man bedenkt, dass es die Knappenschmiede schon seit Anfang des Jahrtausends oder Ende des letzten Jahrtausends ganz knapp, glaube 99, hast du vorhin mal kurz angekündigt, dass Sergio Pinto rauskam. Das heißt, sagen wir mal, plus minus ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, nicht ganz, aber sagen wir jetzt mal so. Und was Schalke in dieser Zeit alles durchgemacht hat, gell? Also einmal waren sie wirklich beinahe Meister, jetzt dümpeln sie irgendwo in den Niederungen der zweiten Liga umher. Aber diese Knappenschmiede ist die einzige Konstante. Also momentan kann man natürlich sagen, ist der einzige Weg für Schalke, aus dieser Misere rauszukommen, die Knappenschmiede. Weil Finanzen, schwierig,
der Schalker
wen willst du holen und so weiter. Klar, geht 20 Jahre zurück, als die Schalker fast Meister geworden wären oder auch ständig Champions League gespielt haben. Ständig vielleicht nicht, aber zumindest ab und an mal. Da hätten sie natürlich und haben sie auch Geld ausgegeben für andere Spieler. Und trotzdem gab es die Knappenschmiede. Und trotzdem ist auch in den Jahrgängen, wir können da ja mal nachher noch drauf eingehen, wann wer rauskam, immer wer dabei gewesen. Also da kann man schon sagen, die ziehen ihren Weg durch. Jetzt müssen sie. Früher mussten sie nicht, weil sie viel Geld hatten durch die Champions League und haben es trotzdem so gemacht. Also das scheint cool. Schon ein gutes Fundament zu sein.
Und das finde ich cool. Und das unterscheidet sie, finde ich, auch ein bisschen vom Nachbarn Borussia Dortmund oder eben auch vom FC Bayern. Denn der FC Bayern muss ja auch nicht, aber es wäre ja schon schön, wenn da mal jemand U16, U17, U18, U19 und so weiter. Und die Durchlässigkeit beim FC Bayern beispielsweise ist komplett anders.
Weil du aber auch eine ganz andere Drucksituation auch hast. Und du.
Ja, aber Mario hat es gerade gesagt, der FC Schalke hatte auch viele, viele Jahre in der Champions League.
Ja.
Klar hat man dann auch einen Hüntelaar teuer geholt, aber dann kamen eben andere Spieler von hinten sozusagen, die dann auch irgendwie sich aufgedrängt haben und heute jetzt vielleicht nicht bei einem Champions League-Verein spielen, aber zumindest beispielsweise einen Felix Platte oder, die dann irgendwo in der zweiten Liga.
Ja, ich meine, weil du gerade die Bayern ansprichst, ich wollte jetzt damit nicht anfangen, ja, aber wir wissen ja, dass da irgendwann mal Holger Badstuber und Thomas Müller und dann kommt der Schweinsteiger unter Lahm und Alaba und ja, aber das war alles mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Mhm. Und jetzt ist es nun mal so, in München warten sie schon lange darauf, dass wieder einer von dem Kaliber rauskommt. Ist natürlich auch schwierig, wenn du so häufig in Folge Meister wirst und du hast so viele Superstars, dann komm mal raus aus der U, weiß ich nicht, 17, 18, 19 und sei gleich mal ein Stammspieler. Deswegen will ich nicht lange auf die Bayern eingehen, aber da ist es schwieriger. Bei Schalke ist es jetzt so, dass die wahrscheinlich froh wären, wenn jeden Morgen einer aufwacht und sagt, hey, hier bin ich, der neue Star ist da.
Was bei Schalke den großen Unterschied macht, sicherlich zu vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, Schalke ist am Ende ein Gefühl, ist am Ende auch eine Religion für ganz, ganz viele Menschen in der Region. Es ist natürlich für den Nachwuchs auch eine Familie, aber diese Werte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben und du hast so schön gesagt, die muss ja auch irgendwer vermitteln, Norbert Elgert, klar, in Person, aber das ist auch etwas, was Schalke 04 besonders macht. Es gibt so viele ehemalige Schalker, die in diesem Nachwuchsleistungszentrum, sprich in der Knappenschmiede, ja irgendwie auch eine gewisse Prägung in ihrer Rolle als nun Verantwortliche, als Ex-Profis mit reinbringen. Also nur mal um so ein paar Namen zu nennen. Christian Wettklo, langjähriger Bundesliga-Torwart von Mainz 05. Thomas Waldoch, Mike Büskens, immer wieder zu sehen in der ersten Reihe, wenn es darum geht, oha, wir haben gerade hier eine Krise, wir brauchen jemanden, der den Verein kennt, der Stallgeruch hat, der auch eine Mannschaft nach vorne pushen kann. Gerald Asamoah, schon fast auch eine Schalker Legende, weil er einfach auch als Nationalspieler großen Erfolg hatte und U23-Manager ist. Dann haben wir von der U15 bis zur U23 am Ende all diese Namen und Gesichter. Also wir reden jetzt am Ende auch nicht nur von der U19. Also das ist ja dann im Nachwuchsbereich so die Sprungchance zu den Profis, sondern schon sehr, sehr früh in der Prägung sind ehemalige Schalke-Profis involviert. In Person vor allem Martin Max, fand ich sehr witzig in der Recherche, der von der U15 bis zur U23 der Sturmtrainer ist.
Ja, sowas finde ich geil. Das gibt es ja in Deutschland, in den, also finde ich jedenfalls im Fußball vor allem viel zu wenig. Das ist ja in anderen Sportarten, in den USA ist das normal, dass quasi jede Position einen eigenen Coach hat. In Deutschland nennt man das dann mal Athletiktrainer oder Techniktrainer, aber der kümmert sich dann auch um alle Gewerke quasi. Aber wenn du jemanden wie Martin Max hast, der ja wirklich jetzt nicht für seine Technik bekannt war, aber eben für seinen Abschluss und für seinen Riecher, und wenn du den dann da hast und der den 16-, 17-Jährigen genau erklären kann, wie musst du dich bewegen im und am Strafraum, ja, das ist super. Und es vermittelt den Spielern natürlich auch, ah, guck mal, der hat für Schalke so und so viele Tore gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansporn, als wenn irgendein Coach, der irgendwann mal bei irgendeinem anderen Verein gespielt hat, mir irgendwas beibringen will.
Wenn wir bei den großen Namen sind auf Schalke, dann müssen wir über Bodo Menze sprechen, denn der gilt als Gründungsvater der Knappenschmiede. Er war der erste hauptamtliche Jugendkoordinator des Vereins und er sollte die Nachwuchsabteilung mit neuen Ideen und mit klaren Strukturen einfach versehen. Und im Großen und Ganzen das ganze Thema, wir müssen irgendwie aus einfachen Mitteln irgendwo jetzt auch die jungen Talente nach vorne bringen, das brauchte einfach irgendwo ein Konzept. Und er ist auf Schalke dann als neuer Verantwortlicher für diesen Bereich auch eingestellt worden. Alles war natürlich bis dahin oft auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Und das ist natürlich in der gesamten Geschichte des Nachwuchses extrem interessant. Du brauchst natürlich, wie du heute siehst, ja eigentlich eine Ganztagsbetreuung. Wenn du junge Spieler hast, die vielleicht...
Das ging ja damals erst los, ne? Wir erinnern uns, EM 2000, Tiefpunkt und so weiter, Erich Ribbeck und so weiter, gehen wir nicht weiter drauf ein, hatten wir mehrere Folgen drüber. Da fing das ja erst richtig an, oh mein Gott, der deutsche Fußball am Boden, wir brauchen diese NLZs, jeder Erst- und Zweitligist braucht ein Nachwuchsleistungszentrum. Und vorher war das, wie du schon sagst, viel mit Ehrenamt und viel mit, ja, mal gucken, vielleicht bringen wir den hier bei irgendwie der Frau vom Kiosk hier irgendwie unter und so weiter. Und erst dann kam ja diese Professionalisierung bei Schalke und in der ganzen Republik.
Und Bodo Menze war dann so weitsichtig, dass er versucht hat, sehr schnell diesen ganzen Kompetenzbereich auch mit Expertise zu füllen und hat entsprechend dann 1996 mit Norbert Elgert den ersten und bis heute wahrscheinlich den bekanntesten Trainer im...
1996?
Ja.
Das war noch vor Schalkes Europapokalsieg. Das ist krass.
Ja.
1996.
Elgert kam vom FC Rade, ist gebürtiger Gelsenkirchner, muss man sagen, aber er erzählt in sehr vielen Interviews, dass er aufgrund von beruflichen Faktoren seines Vaters dann auch im Raum Osnabrück gelebt hat und somit kam Elgert zurück an seine Geburtsstätte und war dann auch sehr, sehr schnell, was heißt sehr, sehr schnell, aber er hat dann die Erfolgsgeschichte geprägt, hat seither dreimal die deutsche U19-Meisterschaft gewonnen und zweimal den deutschen A-Junioren-Pokal. Jetzt am Telefon Sergio Pinto, einer der ersten, der die Knappenspiele erfolgreich absolviert hat. Das war im Jahr 1999. Sergio hat danach eine großartige Karriere hingelegt, hat mit Hannover 96 unter anderem Europa League gespielt, hat mit Schalke den Pokal gewonnen, hat in Düsseldorf in der zweiten Liga eine prägende Rolle übernommen und ist heute Kaderplaner bei Greuther Fürth in der zweiten Liga. Willkommen bei Nachholspiel, Sergio Pinto.
Ich grüße euch, hallo.
Sergio, wenn man sich die Jahrgänge anschaut, dann gibt es so, so viele Namen, die im deutschen Fußball bekannt sind. Du bist einer der Ersten. Wenn du so selber auf deine Karriereanfänge zurückschaust, auf dieses Jahr 1999, was macht das mit dir?
Ja, schon einen gewissen Stolz bringt es schon, weil es war ja damals ja ganz, ganz rar, dass 18-Jährige Profi werden dürfen und ein Teil von einer Profimannschaft sein dürfen und auch zu den Einsätzen kommen. Und deswegen war das damals schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, das hat mich einfach dahin geführt, wo ich heute bin.
Das ist ja an sich irgendwo damals ja auch schon ein neuer Weg gewesen, den Schalke 04 mit der Knappenspiele eingeschlagen hat. Natürlich das Ganze unter der Führung und Prägung von Norbert Elgert, mit dem wir später noch sprechen werden. Wie hat das ausgesehen? Also wie können wir uns das vorstellen? Gab es spezielle Trainingsmethoden? Gab es eine spezielle Wahrnehmung dieser Knappenschmiede? Wenn du einer der Ersten warst, kann man das überhaupt aus der damaligen Perspektive schon beurteilen? Oder hat sich erst über die Jahre dieser Name Knappenschmiede eben zu dem geformt, was er heute ist?
Das Besondere damals war ja natürlich, ich hatte die Gelegenheit, mit zwei sehr guten Jungtrainer zu arbeiten. Zum Ersten, damals hat mich Manfred Dubski nach Schalke geholt. Und dann dürfte ich nach, ich glaube knapp ein Jahr, dürfte ich dann zum Norbert Elgert, dann wurde ich schon hochgezogen. Und es war schon, das Besondere damals war schon, dass es brutal um Fußball ging. Wenn man andere Sachen mitbekommen haben von, natürlich, der Fußball war ja damals genauso wie heute, war ja offen, schon recht transparent und man kannte sich untereinander. Und wenn man die anderen schon mitbekommen haben, die Trainingsmethoden waren ja damals schon auf jeden Fall schon was sehr, sehr Besonderes, ja. Sehr, sehr viel mit Ball, wenig Laufen, viel Engfeld, also das, was man heute sagt, dieses Rondos- und Kleinfeldspiele, und das haben wir damals schon praktiziert, muss man ehrlich sagen.
Norbert Elgert ist ja jetzt schon seit vielen Jahrzehnten auf Schalke. Heutzutage, wenn man sagt Knappenschmiede, das ist ja eine richtige Marke. Norbert Elgert hat auch ein Buch geschrieben. Also heute kennt man diesen Mann in ganz Fußball-Deutschland. Damals, als du dort warst, war er ja erst seit 3-4 Jahren dort. Nimm uns doch mal mit, was war er denn so für ein Typ?
Ich hatte die Gelegenheit, auch nach meiner aktiven Karriere bei ihm zu hospitieren. Und ich glaube, der hat sich nicht viel verändert von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen. 0,0. Der ist natürlich, hat sich weiterentwickelt als Trainer von der Methoden, vielleicht von der Ansprache. Aber die wichtigen Teile von einem Trainer, die hat er nicht wirklich großartig verändert. Der ist natürlich mit der Zeit mitgegangen. Ja, das ist jetzt natürlich eine andere Ansprache an den Jungs heute wie damals es war. Ja. Und trotzdem ist er autoritär, der bringt alle Komponenten mit.
Wir werden ihn gleich noch interviewen und ich will ihn auf jeden Fall fragen, warum er denn nie den Sprung zu den Profis, egal ob jetzt bei Schalke oder bei anderen Vereinen, gewagt hat. Denn Angebote gab es ja sicherlich genug. Was glaubst du, hätte er es schaffen können in der Bundesliga oder in der zweiten Liga als Profi-Coach?
Das ist hypothetisch. Das weiß man ja nie. Ich weiß, also ich hatte ihn dann persönlich dann selbst als Co-Trainer von Frank Neubart. Mhm. Der war dann, glaube ich, 9 Monate. Da war ja, Norbert Elgert war eine Zeit lang Co-Trainer bei den Profis von Frank Neubart. Und ich glaube, dass das ist eine ganz andere Arbeit. Also auf jeden Fall damals war es so. Jugend- und Profifußballer, wenn man Persönlichkeiten hat wie Jörg Böhme, wie Marc Wilmots und wie die alle hießen damals. Das sind Spieler damals schon, die wirklich alles hinterfragen. Und das ist natürlich, weiß ich nicht, wie er sich damals gefühlt hat, aber der wollte ziemlich schnell wieder zurück in die Jugend. So habe ich es in meinem Kopf, in meiner Erinnerung, ja.
Du wirst auch aus deiner heutigen Sicht als Kaderplaner in Greuther Fürth wissen, dass so dieser Durchbruch für einen jungen Spieler, für ein eigenes Talent zu den Profis, für jeden Verein eine riesen Erfolgsgeschichte ist, aber am Ende ja auch so ein Prestige-Sting. Und auf Schalke erleben wir das jede Saison, dass Jungs wirklich dann auch in den Profikader gespült werden und oft auch dann eine tolle Karriere hinlegen. Du bist auch auf Schalke geblieben, hast, wir haben es in der Anmoderation gesagt, auch dann später den Pokal gewonnen. Wie war
Na, denn? Ich habe den doch nicht gewonnen, ich war dabei. Ja. Ich hab ja nicht gespielt.
Also. Emre Can ist ja auch Champions-League-Sieger. Also.
Ja, alles schön und gut, aber ich habe ja gar nicht gespielt, von daher. Ich glaube, ich habe den, wo wir dann zweimal den Pokal gewonnen haben sogar.
Deine Bescheidenheit in allen Ernst, Herr Joe, auch das ist ja eine Philosophie auf Schalke, dass man den jungen Leuten irgendwie auch diese Bodenständigkeit irgendwie auch einprägt. Aber trotz alledem hast du mit Schalke eben auch erfolgreiche Zeiten gehabt als Profi. Wie ist es denn für dich gewesen, dieser Schritt dann von der knappen Schmiede in die erste Mannschaft?
Damals hatte ich das Glück, also die ersten zwei Spiele habe ich unter Hübstevens gemacht damals, das kann mich noch gut daran erinnern. Und dann hatte ich das Glück, dass Marc Wilmots Interims nach Frank Neubert übrigens Interimstrainer wurde für ein paar Spiele. Und Marc Wilmots hat mir damals gesagt, hör mal zu, ich weiß, was du kannst, ich schätze deine Qualitäten, wenn du Gas gibst, wirst du alle Spiele bei mir spielen. Das war die Ansage damals. Und ich habe dann alle Spiele gemacht und es war dann schon ein Riesenunterschied. Also der kleine Pinto ist auf einmal, darf 8 Spiele in Folge machen bei Schalke 04. Das war ja damals Schalke 04, also die Nummer 2 in Deutschland damals zu dem Zeitpunkt. Und das macht natürlich einen, erfüllt einen schon mit Stolz. Und ich bin froh, dass es zu der Zeit war.
Die Schalker Zeit hat dich ja auch geprägt und hat dich ja auch dann auch für andere Vereine, für die du dann gespielt hast, ja auch sicherlich perfekt vorbereitet. Also ich habe dich in Hannover live im Stadion spielen sehen, damals Europa League. Das waren immer wirklich sehr packende Partien. Mit so ein bisschen Abstand, was waren so die wichtigsten, sagen wir sportlichen als auch menschlichen Dinge, die du in der knappen Schmiede gelernt hast?
Oh ja, also mit der Zeit muss man schon sagen, ich habe verdammt viel Glück gehabt, dass ich ein Talent hatte. Ich glaube, wäre ich nicht so talentiert gewesen, dass ich es gar nicht zu den Profis geschafft hätte, weil ich ich war schon eine wilde Sau, muss man ehrlich sagen. Also die wirklich und heute muss ich dankbar sein, dass ein Manfred Lübski, ein Norbert Elgert, Helmut Schulte, Bodo Menze, Hüb Stevens, dass sie damals in mir unheimlich viel Talent erkannt haben. Ansonsten hätte ich, glaube ich, wäre mal meine Karriere nicht so verlaufen, weil ich außerhalb des Platzes nicht ganz so einfach war.
Diesen Riecher, den man braucht für Talente, den musst du ja heute auch täglich unter Beweis stellen als Kaderplaner in Greuther Fürth. Gibt es denn da Dinge, die du aus deiner knappen Schmiedenzeit, also aus dieser ganzen Ausbildungszeit mitgenommen hast, die dir heute in deiner Funktion weiterhelfen?
Ja, sicherlich ist eines davon das, was ich selber durcherlebt habe. Also wenn die Jungs Talent haben, dann haben sie Talent. Und es gilt auch daran zu glauben, dass die Jungs es schaffen können. Es gilt darum, dass auch in schlechtere Phasen an den Jungs glauben, ja, Selbstvertrauen schenken, motivieren, auch in den Hintern treten, wenn es sein muss. Ja, aber das ändert ja trotzdem nicht, weil wenn man ein Talent erkannt hat, ja, oder wenn man der Meinung ist, dass ein Spieler ein Talent hat oder talentiert ist, dann dann wird er auch in ein Jahr diesen Talent haben. Talent geht ja nicht weg. Ja, man muss es nur abrufen. Und ich glaube, dass es vielleicht das, was uns in Fürth auszeichnet, dass wir hier einfach dran glauben und den Jungs auch die Zeit geben. Natürlich, irgendwann muss er das auch abrufen. Ja, aber irgendwann heißt es nicht, dass wir jetzt in einem Monat, in einer Woche, in einem Monat, in zwei Monaten abrufen können, sondern wir geben den Jungs schon die Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, ein großes Plus, was wir hier haben. Mit der Ruhe und trotzdem haben wir Druck. Ja, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen eine Liga bestehen und bei uns kann man unheimlich in Ruhe arbeiten. Das, was man bei vielen großen Vereinen gar nicht mehr hat. Ja, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, wenn man rübergeht nach Dortmund und Paris Brunner, ja, der Junge ist 17 Jahre alt und was über ihn geschrieben wurde, das ist mir zu viel für einen 17-Jährigen. Mhm. Und das ist zum Beispiel das, was bei uns eigentlich nie vorkommen wird. So, das ist immer alles so sehr ruhig und das wünschte ich mir, dass man auch wirklich auch überall so mit jungen Spielern gearbeitet wird, weil es sind auch nur junge Menschen.
Gutes Beispiel ist da gerade bei euch im Kader Kerim Çalhanoğlu, der ja auch Kapitän war auf Schalke bei der U19. Ist das für dich am Ende, wenn du eben auch siehst, welche Erfolgsausfahrten diese knappen Spiele genommen hat, also wir haben heute schon mehrfach die Weltmeister aufgeführt, ist das dann für die Jungs, die aus der knappen Spiele kommen und jetzt, nicht despektierlich gemeint, in Greuther Fürth spielen, erstmal so eine Art Downer, weil man sagt, hey, auf Schalke hätte ich vielleicht auch irgendwie die Weltmeisterkarriere einschlagen können und jetzt habe ich aber die Ruhe, die du ansprichst, auf Greuther Fürth, um mich zu entwickeln. Also spürst du da auch eine gewisse Ungeduld bei dem einen oder anderen?
Ja, die heutige Generation ist ja sehr, sehr ungeduldig. Da sieht man, wie schnell viele junge Spieler auch wechseln. Also es gibt Spieler, die haben, also junge Spieler, die haben in wenig Jahren ganz, ganz viele Vereine. Aber der Druck ist immens. Ja, das geht ja immer schneller, immer weiter, immer erfolgreicher sein. Du musst am liebsten schon mit 18 50 Profispiele gehabt haben. Ja, also wenn du, wir sagen es ja immer so, wenn du das Talent mitbringst, wirst du es schaffen. Ja, wenn du von deiner Persönlichkeit, von deinem Wesen her, wenn du so stabil bist, wir Menschen sind ja nicht alle gleich, aber wenn du so stabil bist, dass es mit dir gar nichts ausmacht, dann ist doch why not? Aber ich glaube, dass gewissen Menschen, die gar nicht dafür vorbereitet sind. Und dann kann es natürlich auch in die Hose gehen. Ja, natürlich, dann kann es ja auch natürlich sein, dass die Jungs in dem Alter, ja, mit der Reichweite, die man aktuell auch hat, oder kann ja natürlich, dass man die Füße nicht mehr so richtig auf dem Boden hat. Ja. Das kann passieren, das ist menschlich. Aber da muss man auch wieder den Weg finden.
Ja, die Menschlichkeit, das ist schön, dass du das am Ende nochmal sagst. Du hast dich selber als wilde Sau beschrieben in deiner Jugendzeit. Wir sammeln ja hier bei Nachholspielen immer gerne auch Anekdoten, also Geschichten, die man vielleicht so noch nicht gehört oder nachgelesen hat. Hast du eine Anekdote im Kopf, wenn du jetzt auch über diese ganzen prominenten Schalker Namen mal nachdenkst, die du ja auch in deiner Zeit erleben durftest?
Boah, Anekdoten über mich gibt es bestimmt ganz, ganz viele auf Schalke. Also ich kann mich daran erinnern, mal eine von mir selbst, dass ich Auswärtsspiel in Preußen-Münster, glaube ich, war das damals so 19, die Abfahrt verpasst. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Münster gefahren. dann saß ich auf der Bank. Zu Recht natürlich auch. Und das Spiel verlief aber nicht so. Und ich weiß gar nicht, es stand glaube ich 0-0. Auf jeden Fall verlief das Spiel nicht so. Und dann wurde ich eingewechselt und wir haben das Spiel dann gewonnen. Und hinterher habe ich noch eine saftige Geldstrafe, glaube ich, bekommen von Norbert Elgert. Und ja, das ist so eine Erziehung. Oder ich habe mal eine rote Karte bekommen, wegen irgendeinem Blödsinn, den ich wieder veranstaltet habe. Und dann haben wir ein Heimspiel gehabt gegen Österreich-Iserlohn. Und wir haben das Spiel nur 2-0 gewonnen. Und Norbert war natürlich brutal enttäuscht, sehr, sehr sauer, weil es ging, es ging um die Meisterschaft, es ging um Torverhältnis. Und ich habe dann von der Mittellinie, also ich habe trainiert und dann nur nach dem Spiel habe ich dann von der Mittellinie aufs Tor geschossen. Und dann ist, dann kam Norbert Elger zu mir und sagte so, also du meinst jetzt nach diesem 2-0, wo wir eigentlich normalerweise 8-10-0 gewinnen, dass du dir einfach nach dem Spiel dir barfuß zaubern kannst, stell dich mal bitte an der Linie und mach mal ein paar Läufe. Und dann hat er mich ein paar Läufe machen lassen danach. Und er hat gesagt, hätten wir mit dir gespielt, hätten wir 8 oder 10-0 gewonnen. Also, und jetzt brauchst du nicht den Zampanus zu machen. Also bitte laufen. Und das waren so, ja, das waren nur so Erziehungsmaßnahmen, die ja, nicht direkt gefunkt haben bei mir. Aber mit der Zeit dann ja, lässt man solche Sachen mal Revue passieren und sagt, ja, das war schon nicht verkehrt.
Und wir hoffen, dass du am Ende die Taxiquittung in der Geschäftsstelle eingereicht hast. Ne?
Nein, das haben meine Eltern damals bezahlt.
Ja, guck mal.
Das haben deine, waren aber auch ein bisschen böse, weil es ein paar Euro gekostet hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, von Gelsenkirchen
nach
Münster.
Von Gelsenkirchen nach Münster, das war teuer, ja.
Ja. Sergio, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, auch dass du uns mitgenommen hast durch Anekdoten, aber auch durch deine Erfahrungswerte in die Zeit in der Knappenschmiede. Du warst einer der ersten Absolventen im Jahr 1999, bist von Norbert Elgert wie so viele im deutschen Fußball geprägt worden und hast das heute mit uns ja hier wunderbar geteilt. Ganz, ganz lieben Dank, dass du Gast warst bei Nachholspiel.
Gerne.
So, das waren jetzt mal Einblicke in die Schalker Knappenschmieden-Ausbildung. So wird man geschmiedet, um mal im Wortlaut zu bleiben.
Ob jetzt andere Vereine auch zuhören? Ist es schon Industriespionage?
Das mag sein.
Aber es kann ja nicht so einfach sein, ne? Denn ich meine, Schalke hat so viele, wir haben hier mal die Liste vor uns, alle drei haben wir die, was nach Sergio Pinto noch so rauskam, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Wirklich Jahr für Jahr sind das wirklich Spieler, die vielleicht nicht alle bei Schalke Superstars geworden sind, aber wenn man allein ins Jahr 2002 guckt, da hast du mit Mike Hanke einen Nationalspieler, mit Christian Panda einen Nationalspieler.
Es gibt natürlich schon so ein paar Jahrgänge und auch wenn wir gleich mit Norbert über einige Namen sprechen werden, also vor allem über die Weltmeister, also wenn wir jetzt mal an Neuer denken, an Hövedes, die haben wir im Intro schon gehört, aber natürlich auch Mesut Özil, der bei Schalke eine lange erfolgreiche Zeit hatte und bei vielen anderen Vereinen danach, ja.
Ja, ich sag, das ist wirklich ein krasser Jahrgang, weil du jetzt gerade die angesprochen hast. Und ich habe jetzt hier gerade
auf Jahr
2006 geklickt. Ja. Also da kam nicht nur Neuer und Özil raus, was eh schon gut genug ist, aber auch noch Alexander Baumjohann zum Beispiel, den darf man natürlich auch nicht kleiner machen, als er wirklich
war. Ein Riesentalent. Also
und Böhnisch auch in dem Jahr.
Genau. 20 Europameister also, ja. 2009 mit Deutschland.
Also um die Weltmeister zu komplettieren, Julian Draxler, Abschlussjahrgang 2011, natürlich auch ein ganz großer Name auf Schalke.
Ralf Fährmann natürlich, Schalker Legende.
Und ja, trotz 2009 gibt es Joel Matip, Entschuldigung.
So viele andere, die vielleicht nicht Weltmeister geworden sind, aber richtig große Karrieren eingeschlagen haben. Und
2012 nur einer, aber dafür Sead Kolasinac oder Kolasinac, wie auch immer man es sagt.
Max Meyer, der viel gehört. Spieler.
Leroy Sané, Abschlussjahrgang 2014.
In einem Jahr mit Philipp Max übrigens.
Thilo Kehrer 2016.
Das ist ja hier wie ein Panini-Heft. Ja.
Sané, der Wellenreuter. Übrigens auch einen Bruder hat, Side Sané.
Ja.
2022.
Aha.
Abschlussjahrgang. Ja, es ist wirklich wie so ein Jahrbuch, ne?
Donis Wenn das durch ist. Über den will ich auf jeden Fall gleich mit Norbert Elgert sprechen. Also, weil der war ja, ich weiß noch genau, damals der 2016er Jahrgang hier, der war auch, oh, West McKinney 2017, der war 2016er Jahrgang und der war so das Übertalent in Deutschland, aber hat es halt nicht gepackt und ich will wissen, woran hatte ich die Legen? Das will ich auf jeden Fall von Norbert gleich hören.
Es ist natürlich auch spannend, also wenn wir jetzt mal Benny Hövedes nehmen, der auch, glaube ich, mittlerweile Ehrenspielführer auch ist. Also das ist natürlich eine große Auszeichnung auch auf Schalke, da gibt es ja auch viele, viele andere große Namen, die vor der knappen Schmiede Schalke geprägt haben und sportliche Erfolge gefeiert haben, wenn ich jetzt mal nur an Klaus Fischer zum Beispiel denke. Aber es gibt natürlich auch Namen wie Julian Draxler, der eben schon mal kurz gefallen ist, der, wenn ihr euch erinnert, damals auch auf diesem LKW mit dem großen Plakat auch durch Gelsenkirchen gefahren wurde und dann 2015 zu Wolfsburg abgewandert ist. Mhm. Mittlerweile, ich glaube, auch in Saudi-Arabien spielt.
Nee, Katar.
Katar. Irgendwo Ja, also er wird dort sicherlich fast das gleiche an Geld verdienen.
Naja, es ist ja auch fast der gleiche Geldgeber von PSG nach Katar, ist jetzt nicht so weit.
Da musste man jetzt so kontotechnisch nicht so viel neue Formulare ausfüllen.
Gleiches Geldinstitut.
Aber du hast natürlich irgendwo eine riesen Erwartungshaltung und Schalke 04 auf der Brust. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für viele, die dann auch auf Schalke seit Jahren diesem Verein einfach alles an Aufmerksamkeit, an Emotionen schenken, dass es für die vielleicht auch enttäuschend ist, wie dann auch so Karrieren verlaufen.
Naja, du hast ganz am Anfang gesagt, Manuel Neuer, Schalke-Legende, ja, aber wenn Manuel Neuer mit dem FC Bayern auf Schalke spielt, mittlerweile ist es weniger laut und weniger aggressiv, aber die ersten ein, zwei Auswärtsspiele der Bayern auf Schalke, hui. Also da war von Schalke Legende und Zuneigung und einer von uns, da war nicht mehr viel zu spüren.
Ja.
Weil, ne, klar, Gegenteil von Liebe ist Hass. Da ging es auf jeden Fall hoch her. Ich glaube, irgendwann, vielleicht nach dem Ende seiner Karriere, wird man da auch vielleicht ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen und dann vielleicht auch ein bisschen anders das Ganze sehen. Aber klar, gerade wenn es ein Junge von dir ist, wenn der in Gelsenkirchen geboren ist, dann willst du den auch nie wieder weggeben. Aber na, so ist es nun mal. Ich habe gerade geguckt, vor ein paar Jahren, Malik Ciao, der ist jetzt Stamminnenverteidiger bei Milan. Also das ist egal, ob du das bei Schalke oder wie jetzt Matip oder Kehrer oder Ciao im Ausland geschafft hast, da steht immer Knappenschmiede drauf und das ist einfach ein Qualitätssiegel.
Er hat Weltmeister geformt und ist seit über 25 Jahren quasi das Gesicht der Schalker Knappenschmiede. Wir begrüßen ganz herzlich am Telefon Norbert Elgert.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für die positive Vorstellung meiner Person und wir können dann auch sofort loslegen.
Herr Elgert, wenn wir über den Nachwuchs und die Nachwuchsförderung in Deutschland sprechen, dann ist die Knappenschmiede eine regelrechte Marke. Wir wissen, es gibt sehr viel Konkurrenz da draußen. Was würden Sie denn nach so vielen Jahren sagen, was die Knappenschmiede im Vergleich zu anderen Talentförderungen in Deutschland auszeichnet?
Also wenn ich jetzt über irgendein Geheimnis sprechen würde, dann würde ich schon am Anfang unseres Gesprächs den Pfad der Wehmut verlassen. Ich glaube, dass es da das Geheimnis ist, dass es keins gibt. Das Besondere ist sicherlich, dass bei uns, da bin ich ganz bei Ihnen, prozentual ganz, ganz viele Spieler geschafft haben. Normalerweise ist die Quote so in Leistungszentren um 3-4%. Ich glaube, wir liegen da ein bisschen drüber. Und es haben tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren weit über 100 Spieler den Sprung in den Profifußball geschafft. Warum das so ist, müssen Sie die Jungs fragen. Wir haben sicherlich viele gute Jungs hier bei uns ausgebildet. In erster Linie ist es ihr Talent, plus ganz viel harte Arbeit, vielleicht auch der ganzheitliche Ansatz. Und dann ist es natürlich so, dass die Jungs, die hier aus den eigenen Reihen kommen, eine hohe Identifikation mit den Fans und bei den Fans genießen. Das mal in ganz wenigen Worten.
Gibt es einen Spieler oder gab es einen Spieler, bei dem Sie relativ schnell gesagt haben, der kann was werden, der bringt ganz, ganz viel mit?
Ja, jetzt werden Sie staunen, eigentlich bei gar keinem. Was wir sehen, was ich sehe, sind Potenziale, sind Wahrscheinlichkeiten. Und da ist sportliches Talent Voraussetzung, aber es kann unglaublich viel passieren. Dazwischen kommen Verletzungen, Krankheiten, Motivationsverlust, auch bei jungen Leuten schon mal Burnout, nicht mit Widerständen umgehen können und. Ein positives Beispiel, eins von vielen positiven Beispielen, ist sicherlich Sead Kolasinac, im Moment bei Atalanta Bergamo. Bei ihm, ja, auch talentiert, aber vor allen Dingen der unbedingte Wille, hart zu arbeiten, durchzuhalten und sich dann auch immer wieder durchzusetzen.
Sie deuten es schon an, die große Frage, die uns hier in der Runde interessiert, wenn wir allein über die Weltmeister sprechen, Özil, Hövedes, Neuer, Draxler, das waren oder sind nach wie vor große Karrieren. Wie sehr sind Sie denn emotional und persönlich mit dem weiteren Werdegang am Ende noch verbunden?
Ja, eigentlich mit allen meiner Jungs, also ich beschränke das nicht auf die Jungs, die Weltmeister geworden sind. Das war natürlich auch für uns, für unseren Club sehr besonders. Mit Benny und Mesut 2006 vorher auch schon deutscher Meister geworden im U19-Bereich. Mit Manuel Neuer deutscher Pokalsieger 2005. Der Kontakt mehr oder weniger intensiv, aber mit allen noch vorhanden. Auch mit Leroy, Joel Matip, Thilo Kehrer oder auch Philipp Max. Beschränkt sich aber eher auf Geburtstage, Feierlichkeiten, besondere Erfolge der Jungs und ich melde mich eigentlich am ehesten dann, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht.
Herr Elgert, wir haben Sie ja gefragt, ob Sie oder bei welchem Spieler Sie früh gemerkt haben, oh, der könnte einer werden. Da wollten Sie ja nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Ich frage jetzt mal andersrum. Ich habe neulich einen Satz von Hermann Gerland gelesen, der gesagt hat, ich wusste immer genau, wer was schafft. Nur bei Sandro Wagner, da lag ich daneben. Ich hätte nie gedacht, dass der auch nur in der zweiten Liga Spiele macht. Können Sie uns auch einen Spieler nennen? Oder gab es Spieler, wo Sie gesagt haben, das könnte eng werden und dann hat er dann doch eine große Karriere hingelegt?
Ja, da kann ich das Beispiel sicherlich gerne nennen, auch Joel Matip. Er war ja bis in den Bereich U17 relativ unbekannt mit gutem, aber eher durchschnittlichem fußballischem Talent. Aber was man bei ihm natürlich sehen konnte, egal ob auf dem Fußballplatz oder in der Schule, dass er unglaublich ehrgeizig war und dass er wirklich, wirklich brutal täglich an sich gearbeitet hat, immer weitergemacht hat, nach dem Hinfallen wieder aufgestanden ist. Das war sicherlich in der Form, englischer Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen, also wirklich Hut ab, Respekt, das war nicht unbedingt so zu erwarten. Ich glaube, das wird er mir auch verzeihen, wenn ich das so medial rüberbringe. Dann auch.
Es gibt ja jetzt wirklich ein paar andere Spieler, wir haben ja die großen Namen auch schon erwähnt. Umkehrfrage quasi, wenn wir jetzt über Manuel Neuer sprechen, Welttorhüter und was weiß ich nicht alles. Leroy Sané, einer der größten überhaupt, jetzt natürlich wieder in super Form bei Man City, auch unter Guardiola und überall. Wann haben Sie festgestellt, dass aus denen sowas werden könnte, wenn Sie eben sagen, das war nicht von Anfang an zu erkennen? Aber hat es ein Jahr gedauert, hat es nur ein paar Monate gedauert oder sind Sie im Endeffekt auch überrascht gewesen, wie unfassbar gut die dann geworden sind?
Ja gut, letztendlich habe ich die Jungs in der U19 im Normalfall 2 Jahre, den einen oder anderen auch gerade genannten, etwas kürzer, etwas weniger. Und dann sieht man schon im Laufe des Trainingsprozesses, in den Spielen, aber auch was so die Persönlichkeits-Charakterentwicklung betrifft, wo könnte der Weg hingehen? Also da kommen meist viele Dinge zusammen. Talent, was ja Bedingung ist, was aber nur ein Startpunkt ist, kommen dann eben Dinge wie Einstellung, Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen. Ja, dieser Begriff mentale Widerstandsfähigkeit, Resilienz, kommen viele Dinge zusammen, sodass ich dann im zweiten Jahr schon, wenn ich den Spieler auch noch besser kennengelernt habe, vor allen Dingen in schwierigen Situationen, wie gehen sie mit Problemen um, dann kann man schon ja, sagen, es könnte dahin gehen, aber letztendlich, wenn die Jungs dann bei den Profis auflaufen oder einen Profivertrag unterschreiben, ist auch das noch kein Persilscheib für eine erfolgreiche Profikarriere. Ich glaube, da gehören dann noch ein paar Jahre mehr dazu. Da kannst du auch nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ich kann's dich nie festlegen, also das ist jetzt einer, das wird einer, traue ich mir nach wie vor nicht zu.
Sind die Angesprochenen, wenn wir jetzt mal bei Sané bleiben wollen, weil er so ein guter Techniker ist, im Training, wie muss man sich das so vorstellen, ist der einfach so unfassbar viel besser als der Rest, dass es auffällt? Oder, so wie Sie es auch gerade angedeutet haben, ist das vielleicht eine 50-50-Geschichte zwischen mental und auf dem Platz, dass man es dann eben, auch wenn man es in den Beinen hat, auf dem Kopf dann 1-2 Jahre später bei den Profis eventuell doch nicht hinkriegt?
Ja, das ist ja so, dass wir bei uns auf Schalke und ich den ganzheitlichen Ansatz präferieren. Ganzheitlich heißt, dass alles wichtig ist, dass der Spieler schon, der Profi werden will, eine herausragende Technik braucht unter Raumgegner Zeitdruck, dass er ein hohes Spielverständnis braucht. Denn wenn ein Spieler das Spiel nicht versteht, hilft ihm die Technik nicht weiter. Naja, und wenn er andersrum natürlich auch, wenn hohes Technik, wenn eine gute Technik da ist und das Spielverständnis fehlt, geht auch nichts. Für mich mit den wichtigsten Faktoren. Dann brauchst du auch gute athletische Voraussetzungen, im Idealfall, so wie bei Leroy zum Beispiel, hohe Geschwindigkeit ohne und mit Ball. Aber auch die kognitiven Eigenschaften, die mentale Geschwindigkeit, ganz wichtig. Die hat er enorm weiterentwickelt im U19-Bereich noch und darüber hinaus sowieso. Aber dann kommen auch so Dinge wie Einstellung, Einsatzbereitschaft, Mentalität, Fleiß. Und Hunger und Gier darauf Erfolg zu haben und ganz wesentlich mentale Stärke. Und mentale Stärke heißt für mich, dann gut zu sein, wenn es darauf ankommt. Und wenn die Jungs in die Arena oder in einem anderen Stadion einlaufen, dann müssen sie, dann kommt es eben darauf an. Also es sind viele Faktoren. Und das hat sich bei Leroy im ersten Jahr, war er schon gut, aber da war das nicht abzusehen, wie wie extrem er sich weiterentwickeln würde, dass er heute, dass er in die Weltklasse vorstößen würde, das kannst du da noch nicht sagen. Im zweiten Jahr A-Jugend dann einen Riesensprung gemacht und dann hat er ja auch schon Anschluss an die erste Mannschaft gehabt.
Herr Eggert, Sie haben in einem Interview gesagt, dass für Sie Vernunft und Verhältnismäßigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung bei Fußballern, bei jungen Talenten sehr wichtig sind. Wir haben hier auch schon im Podcast über die Werte von Schalke 04 und von der knappen Schmiede gesprochen. Wie herausfordernd ist das in der heutigen Zeit mit Social Media, wo junge Spieler sehr schnell gehypt werden, wo sie von sich Videos anschauen können, bei YouTube, bei TikTok? Wie hält man diese ganzen Jungs auf dem Boden?
Boah, das sind natürlich in erster Linie die Eltern, die Familie zuständig, verantwortlich und auch dann vorher Kinder, Kindergärten, Pädagogen in der Schule und so weiter. Aber wir Coaches haben die Jungs auch ein, zwei Jahre und dürfen uns dieser Verantwortung natürlich auch nicht entziehen. Aber ich coache in erster Linie Menschen, in zweiter Instanz Fußballer. Und in einer, ja, schauen Sie sich das aktuelle Weltgeschehen im Moment an, in einer schwierigen, komplexen Welt, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen, wie wir barbarisch jetzt im Moment miteinander umgehen. Der Fußball ist auch ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft heutzutage. Ja, und gerade deswegen haben wir Coaches und Ausbilder mehr denn je, ja, die Aufgabe, nicht nur Vermittler von Technik, Taktik, Athletik, mentaler Stärke und zu sein, sondern eben auch von gesunden, traditionellen Werten, wie zum Beispiel ja, Integrität, Demut, Dankbarkeit, Toleranz, gerade Toleranz, Respekt, Bodenständigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und. Weil ich einfach der festen Überzeugung bin, gerade in dieser heutigen Welt, was wir hier auf dem Planeten miteinander und mit dem Planeten veranstalten, geben starke traditionelle Werte, wie soll ich sagen, dem Einzelnen Halt und Orientierung. Und für Gemeinschaften bedeutet es und für Teams bedeutet das natürlich, ja, das gemeinsame Werte zusammenschweißen und auch das Wir-Gefühl stärken können. Denn was nützen wir, wenn ich Profi bin, was nützen mir Kohle, Ruhm und Reichtum, wenn ich vielleicht als Mensch ein Arschloch bin und total versage? Aber die Jungs sollen ruhig, was den Begriff Bodenständigkeit betrifft, mit beiden Händen ja, nach den Sternen greifen, aber bitteschön immer wieder fest verwurzelt mit beiden Füßen auf dem Boden oder auf dem Teppich bleiben.
Sie haben gerade gesagt, dass der Fußball ja immer schon ein Spiegelbild der Gesellschaft war und ist. Jetzt ist es ja so, dass in den Berufen außerhalb des Fußballs ganz oft gesagt wird, dass die junge Generation, die wollen nicht mehr so viel arbeiten, da ist nicht mehr so viel Ehrgeiz dabei, wollen am liebsten irgendwie eine 3- oder 4-Tage-Woche und so weiter. Haben Sie, Sie sind ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei, haben Sie jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie einen Wandel in der Einstellung gemerkt oder sind Fußballprofis oder angehende Fußballprofis immer gleich und immer gleich ehrgeizig? Oder haben Sie da auch einen Wechsel in der Mentalität gespürt in den letzten Jahren?
Ja, die Welt wandelt sich ja permanent. Und die Jungs wären ja heute in einer ganz anderen Welt und Zeit groß. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Social Media, Internet und Handys und was im Moment, ja, was inzwischen auch dazugehört. Also von daher sehen Sie die Welt natürlich auch durch ganz andere Augen, wie ich das vielleicht früher getan habe. Deswegen ist aber wichtig, dass wir sie verstehen, damit sie uns weiter vertrauen können. Denn nur wenn sie uns vertrauen, können wir sie auch positiv beeinflussen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es sich sicherlich verändert hat. Es gibt immer noch die Spieler mit maximaler Einstellung. Aber es sind weniger geworden. Das hat aber auch Gründe. Und da gehören sicherlich auch die Leistungszentren dazu, so wie wir ja auch eins sind. Das kann einen auch blenden, dass viele Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum bei einem Bundesligisten zum Beispiel sind, glauben, jetzt bin ich schon am großen Ziel angelangt, aber sie verkennen, dass sie auf der sogenannten Erfolgsleiter, die vielleicht 10 Stufen hat, vielleicht auf Stufe 2, 3 sind. Und es fehlt, ja, ich bring's mal auf den Punkt. Also der Spieler darf sich nie, ja, in eine Komfortzone begeben und es geht ihnen unglaublich gut in den heutigen Leistungszentren. Und das hat nicht nur Vorteile, sie werden sicherlich fantastisch ausgebildet, aber häufig kann auch da schon mal der Hunger auf der Strecke bleiben. So wie heißt das so schön auf Englisch, ne, so dieses Motto, stay hungry in paradise. Also die Einrichtungen sollten nicht zu feudal sein, nicht zu luxuriös, sondern eine gute Infrastruktur reicht. Und vor allen Dingen ist es wichtig, jeden Tag hart zu arbeiten. Und da müssen wir immer wieder dabei helfen, dass der Weg unheimlich weit ist, dass er felsig und steinig ist und dass sie vor allen Dingen lernen müssen, Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Und das ist eigentlich, wenn ich in so einem Leistungszentrum ankomme, naja, erst richtig losgeht. Denn das wissen Sie ja selber aus anderen Berufen auch oder aus Ihrem Beruf, dass es in einer Komfortzone keine Weiterentwicklung mehr gibt.
Wenn wir auf die Nachwuchsleistungszentren so insgesamt eingehen und Sie haben gerade gesagt, wenn man da ankommt, dann ist natürlich immer die Frage, wann kommt man da an? Wie alt sind die Jugendlichen, wenn sie angesprochen werden in ihren, weiß ich nicht, E-Jugend, F-Jugend, wie auch immer, wann geht man ran an die Spieler? Viele Eltern sind natürlich da mit involviert. Wir wissen auch, wie es ist, Fußballereltern. Viele wollen dann schon früh Berater sein und dann sind die eigentlich Berater von einem 10-Jährigen oder 12-Jährigen und wie auch immer. Wie macht man das aus Vereinssicht? Weil einerseits sollte man natürlich nicht zu früh rangehen, da gibt es vielleicht auch eine Art Regel oder zumindest Ehrenkodex. Andererseits, wenn man sich nur daran hält, ist man vielleicht auch einfach zu spät dran und dann kriegt man die nicht mehr in sein eigenes Leistungszentrum. Wie sehen Sie das?
Ja, das haben Sie schon auf den Punkt gebracht. Also mit 8, 9 Jahren starten die Spieler bei uns noch nicht mehr so vielen Trainingseinheiten. Das ist in anderen Leistungszentren auch so. Ich halte es für zu früh. Also ich finde es eigentlich gut, wenn die Jungs vielleicht einmal in der Woche hier zum Training kommen würden und in ihren Heimatvereinen weiterspielen würden, in ihrer gewohnten Umgebung, dadurch auch mehr Zeit haben zur Schule, Freizeit und Freunde oder auf dem Bolzplatz gibt es ja nicht mehr so zu gehen. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, haben wir den Jungs schon was zu bieten. Also wir tun ihnen nichts Schlechtes, wenn wir die zu uns holen. Aber die Konkurrenzsituation ist tatsächlich auch so gewaltig, dass ja viele Vereine ja, sich eigentlich fast schon dazu gezwungen fühlen, das auch mitzumachen. Wie gesagt, aber wir tun den Jungs da nichts Schlechtes. Aber meine persönliche Meinung, die Jungs werden ja bei uns herausragend ausgebildet. Aber für mich ist es zu früh.
Bodo Menzer hat Sie vor über 25 Jahren zu Schalke 04 geholt. Ihre Arbeit wird...
Ja, aber da muss ich nochmal... einflechten. Rudi Asser und Bodo Menze haben mich zusammengeholt. So ist es genau.
Den großen Namen wollten wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Also Rudi Asser und Bodo Menze, vor über 20 Jahren ist das Ganze her. Seither reden wir von 27 Jahre reden wir von einer fortlaufenden Erfolgsgeschichte. Ihre Arbeit wird europaweit registriert, gewertschätzt und trotzdem nach wie vor Schalke 04. Sie sind in Gelsenkirchen geboren, aber warum immer Königsblau?
Boah, also ich hätte es persönlich auch nicht für möglich gehalten, so lange zu bleiben, auch wenn Schalke 04 für mich mehr als ein Arbeitgeber ist. Also war auch einige Male die Möglichkeit, 2, 3 Mal mindestens die Möglichkeit, hier Cheftrainer zu werden. Aber ich sehe für mich persönlich mehr Sinn darin, hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber ist tatsächlich so, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele, Wünsche und Träume zu verwirklichen und ja, vielleicht auch ein bisschen Sinn in ihrem Tun zu finden, ihnen dabei zu helfen, erwachsen zu werden und ihre einmalige Lebenschance zu nutzen. Und es ist ja so, dass wir für dieses Leben nur eine Chance haben und die sollten wir nutzen. Und ich bin ja auf Schalke nicht nur Angestellter, bin auch Fan. Aber klar, 27 Jahre, jetzt mit unserem neuen Coach, dem ich nur das Allerbeste wünsche natürlich und auch und entsprechend unterstützen werde. Aber 27 Jahre und 27 Cheftrainer, da können Sie sich darauf verlassen, dass auch das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Weil da muss man schon sehr belastbar sein. Aber U19-Coach ist aktuell ja immer noch mein Traumjob, so ein bisschen auch mein Baby. Veränderung war vor einigen Jahren mal möglich, aber vor 6, 7 Jahren war es mal, aber da hat vor allen Dingen meine Tochter, Schwiegersohn, Enkelkinder, die Schalker Fans, aber auch Clemens Tönnies mich damals davon überzeugt, dass ich hier noch gebraucht werde. Ja, das ganz kurz dazu.
Sie haben jetzt gerade eben den Satz gesagt, U19-Trainer ist aktuell das Schönste, was es gibt oder das Schönste, was man sich vorstellen kann. Dieses aktuell ist ja so ein bisschen, der macht ja die Tür so ein bisschen auf. Also glauben Sie, dass es irgendwann noch möglich sein könnte, dass Sie dann vielleicht doch noch bei Schalke oder irgendwo anders Profitrainer werden oder ist der Zug für Sie abgefahren?
Der Zug ist nicht abgefahren. Also wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es ja längst gemacht. Aber ist, nach wie vor seh ich es nicht in mir. Du musst es ja auch fühlen und spüren. Und gerade jetzt, wo wir einen neuen Trainer haben, gebietet es sowieso, da nicht drüber zu reden. Aber es ist überhaupt kein, ich verschwende überhaupt keinen Gedanken daran. Also ich sehe mich schon noch das eine oder andere Jahr in der jetzigen Position, weil ich einfach glaube, dass wir es vielleicht nochmal gemeinsam schaffen sollten, dahin zu kommen, wo wir schon mal waren. Ich denke mal an das Spiel damals, Schalke 04, Real Madrid in Madrid. Da war der halbe Kader, glaube ich, aus der Knappenschmiede. Davon sind wir aktuell weit entfernt. Immer noch viele gute Jungs, aber fast alle weg, bei anderen Vereinen, in der zweiten Liga, aber auch im Ausland bei Top-Vereinen, in der ersten Liga, jede Menge. Aber dass wir da vielleicht gemeinsam nochmal hinkommen. Und nach meiner Zeit als 19-Coach sehe ich mich ja eher so im Bereich Coaching, Mentoring, Unterstützung gerne und wahrscheinlich hier auch auf Schalke. Aber das hängt natürlich davon ab, ob man mich denn dann noch will.
Also nach 27 Jahren gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass man Sie dann nicht mehr haben will, Herr Elgert. Das müssen wir ganz klar sagen. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dadurch, dass Sie schon so lange dabei sind, da waren natürlich viele Aufs und Abs, was den gesamten Verein betrifft. Und wir haben vorhin darüber geredet, dass man natürlich auch beinahe Meister geworden wäre, Champions League häufiger gespielt hat. Dadurch ist natürlich auch Geld in die Kasse gekommen. Und man war nicht in jedem Jahr davon abhängig, dass aus der Knappenschmiede der nächste Superstar rauskommt, weil ab und an eben auch wirklich viel Geld ausgegeben werden konnte für Spieler. Haben Sie das Gefühl, wo Schalke jetzt gerade steht, ist der einzige Weg, dass die Knappenschmiede wirklich gut funktioniert? Oder spüren Sie, anders gesagt, ein bisschen mehr Druck, dass Sie jetzt unbedingt wen rausbringen sollten, weil eben die finanzielle Lage und auch die sportliche Lage nicht mehr so ist, wie sie mal war?
Also in der Richtung spüre ich überhaupt keinen Druck in meinem Alter.
Also nicht mehr. Zu viel erlebt bisher schon.
Dann hätte ich jede Menge falsch gemacht in meinem Leben, wenn mir das noch, den Druck mache ich mir ausschließlich selber. Einfach den Druck, jeden Tag mein Bestes zu geben. Für meine Familie, für meinen Arbeitgeber, vielleicht sogar in erster Instanz für die Menschen, mit denen ich jeden Tag auf dem Platz stehe. Und es ist definitiv ein ganz wichtiger Baustein, mehr denn je, aber natürlich nicht der einzige. Es wird aber in Zukunft, das glaube ich schon, ein absolutes Muss sein, klug in die Zukunft und nämlich auch in die Knappenschmiede zu investieren. Und wenn Sie jetzt fragen würden, warum, ja, dann würde ich wahrscheinlich antworten oder nicht wahrscheinlich antworten, dass die Spieler, die aus der Knappenschmiede kommen, eine sehr hohe S04-Identifikation haben. Und dass natürlich auch die Erlöse der Vergangenheit unserem Verein geholfen haben. Manuel Neuer damals, ich weiß es gar nicht mehr, 30, 40 Millionen, Thilo Kehrer 40, 50, Ulle Draxler auch so um den Dreh, Leroy Sané. Auch in dem Bereich Berdi Höwedes und viele, viele, viele mehr, dass dem Club natürlich auch geholfen haben, finanziell zu überleben. Aber da der Rest des Lebens Zukunft ist, ja, träume ich schon eher davon, dass uns Ähnliches nochmal gelingt, wohlwissend, dass das alles andere als einfach wird. Aber einfach kann ja auch jeder.
Wenn wir das vielleicht noch abschließend fragen dürfen, denn wir sind natürlich immer an Anekdoten interessiert bei Nachholspielen, die man jetzt nicht unbedingt in der Zeitung nachlesen kann oder bei YouTube findet. In Ihrer ganzen Zeit auf Schalke, in der Talentförderung, es gibt so viele Namen, Donis Avcicay zum Beispiel, der ja auch dann als Profi gerade in Interviews auch immer wieder für Unterhaltungsmomente gesorgt hat. Gibt es Anekdoten, die Ihnen sofort einfallen, wenn wir über Kuriositäten zum Beispiel sprechen?
Ja, schon jede Menge. Aber direkt würde mir jetzt einfallen, und ja, von seiner Entwicklung her auf dem Weg, wenn er nicht schon Weltklasse ist, Leroy Sané. Ich glaube, darum, wenn ich das mal sagen darf, habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch, ist sogar ein Spiegel-Bestseller geworden, Gib alles, nur nie auf. Glaube ich, habe ich auch darüber geschrieben. Und zwar im zweiten A-Jugendjahr war Leroy ja schon fester Bestandteil des Profikaders, hat aber auch noch öfter bei uns gespielt, also gehörte zu beiden Mannschaften. Und dann stand am Ende der Saison, die Profis waren schon fertig, haben noch ein bisschen trainiert, unser U19-Endspiel gegen die TSG Hoffenheim mit Julian Nagelsmann damals als Trainer an. Das war hier in Wattenscheid und ich glaube, der Leroy kommt mit seiner Familie aus Wattenscheid. Und hat da auch gespielt vorher, also im Grunde genommen in seiner Heimat. Endspiel TSG Hoffenheim, 14.000 Zuschauer im Lauerhalle-Stadion. Eigentlich so das Spiel des Jahres eigentlich auch für Gesamtschalke. Und damals war Roberto Di Matteo Trainer, einer von den 27. Und wollte Leroy für das Spiel nicht freigeben. Ja, und da haben wir natürlich alle gedacht, um Himmels Willen, das können wir nicht machen. Einmal wollte der Junge unbedingt spielen, dann waren die Profis am Ende der Saison. Dann war es ein deutsches Finale, dann habe ich den Roberto Di Matteo angerufen, der hat gesagt, du, Roberto, das kannst du nicht machen. Ja, aber Verletzungsgefahr. Ich sage, aber ihr trainiert doch noch, das kann sich auch bei euch verletzen. Und es ist ein deutsches Endspiel. Ganz Deutschland schaut zu und Schalke sowieso. Und da hat der Roberto damals gesagt, okay, eine Halbzeit. Und da stand ich natürlich da. Ja, was machst du denn jetzt? Wenn du den jetzt die erste Halbzeit spielen lässt, der macht ein super Spiel und muss den dann zweite Halbzeit rausnehmen. Die Leute, die erklären mich ja für total doof. Das war die Mannschaft mit Thilo Kehrer, Felix Platte, Fabian Rehse, der jetzt bei Hertha spielt. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, boah, dann musst du ihn draußen lassen und bringst ihn dann zur zweiten Halbzeit. Und dann war es so, haben die Leute sowieso gedacht, wie doof ist denn der Elgert, dass er einen seiner Besten, wenn ich den Besten draußen lässt. Und dann lagen wir nach einer Viertelstunde 1-0 zurück. Leroy, rein, ganz schnell rein. Also hat er eine Runde gedreht, da ging schon ein Riesenraum durchs Publikum. Und mit seiner Einwechslung dann ging ein Ruck durchs Stadion, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Das Spiel haben wir damals noch gegen Hoffenheim 3-1 gewonnen, sind deutscher Meister geworden. Und das Kuriose dabei war, bei allem Respekt jetzt auch vor dem Coach, damals Roberto, am nächsten Tag wurde der Trainer dann entlassen, der Cheftrainer dann entlassen. Ja, ich glaube, diese Geschichte ist schon eine von vielen, aber ich hoffe auch eine für euch nicht unspannend.
Sensationell.
Ja, sehr gut, sehr schön erzählt auch, sehr, ja. Sehr schön.
Kriegt man mal die Perspektive dann aus beiden Bereichen, ne? Profis und Talent bzw. Nachwuchsförderung.
Hätte er ja gerade 90 Minuten spielen können, aber einen Tag später, dann hat man es gesehen.
Richtig.
Ja, aber ich bin hinterher so viel gefragt, weil so viele Leute sind auf mich zugekommen. Boah, das war aber ein genialer Schachzug von mir. Das hat er mit genial und mit Schachzug gar nichts
zu tun. Ja, den Gegner in Sicherheit wiegen.
Ja. Moment, war mir das natürlich alles egal. Da ging es dann nicht mehr, der muss jetzt spielen, wir wollen Meister werden und da hat mich das auch nicht mehr interessiert. Das hätte keiner im Club mehr verhindern können und ich glaube auch wollen.
Es lohnt sich immer der Blick hinter die Kulissen, ganz speziell in der Knappenschmiede oder bei der Knappenschmiede, durch Sie heute sehr schön vorgetragen. Sie machen das seit über 27 Jahren und man kann Schalke 04 nur wünschen, dass es noch viele weitere Leroy Sanés geben wird, die den deutschen Fußball bereichern und darüber hinaus. Norbert Elgert, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir hatten eine Viertelstunde ausgemacht, es ist am Ende deutlich mehr geworden und es war für uns sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei euch und von meiner Seite aus euch nur das Allerbeste und danke für eure wertvolle Zeit.
Ja, shame on me, Rudi Assauer vergessen. In einer Schalke-Folge.
Aber er hat dir ja sofort unter die Arme gegriffen.
Ja, ich glaube, Bodo Menze war damals vielleicht Ideengeber und Rudi Assauer hat in seiner üblichen Art dann die Überzeugungsarbeit geleistet.
Der Entscheidungsträger dann.
Aber wenn wir gerade bei großen Namen auf Schalke sind, Manfred Dubski als auch Lothar Matuschak waren ebenso Trainer, die diesen ganzen Weg mitgeprägt haben. Sollte man immer wieder erwähnen, weil wir haben bei Norbert gerade auch gemerkt, er ist natürlich auch am Ende ein sehr bescheidener,
ja, total,
Mensch, obwohl er diese ganzen großen Namen mitzuverantworten hat. Und was ich extrem spannend fand, wie natürlich auch so die neuen Herausforderungen auf die Talentförderung einwirken und gerade das Wertesystem, was ja auch Norbert uns jetzt noch nochmal wirklich vermittelt hat, ist am Ende dann der Schlüssel zum Gesamterfolg.
Das stelle ich mir so schwer vor.
Manchmal bist du irgendwie auch so ein bisschen Kummerkasten, manchmal bist du irgendwie jemand, wo man sich auskotzen muss und dann musst du eben diesen ganzen TikTok, Snapchat, Instagram, Social Media Wahnsinn A, erstmal verstehen, Norbert Elgert ist jetzt auch nicht 32, B, musst du es auch irgendwie einigermaßen nicht gutheißen, aber irgendwie musst du sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt. Und C, musst du überlegen, okay, wie gehe ich jetzt, also wie was machen wir denn jetzt? Also mache ich Handyverbot, wie in manchen Schulen? Mache ich Instagram-Verbot? Wie mache ich das? Und dann, also, da, ja, das ist diese Herausforderung, ich glaube, das war, als er angefangen hat, Ende der 90er, noch eine ganz andere Welt als heutzutage.
Also ich finde es auf jeden Fall krass, muss ich sagen, wann man an die Jugendlichen rangeht und wann nicht, weil das ist wirklich eine zwiespältige Geschichte. Als Verein darfst du nicht zu spät dran sein. Zu früh auch nicht, weil das gehört sich einfach nicht.
Kleine Kinder bezahlt wird, ne? Und also das ist ja, also 9-jährige, 10-jährige.
Da geht es auch nicht nur darum, ob es dann Geld bezahlt wird oder nicht. Mir fällt jetzt gerade die Geschichte von Kai Havertz ein, der damals, glaube ich, in Leverkusen, da haben sie irgendwie die Eltern, glaube ich, dann überredet, ohne dass ich das Falsches sagen will, dass der zumindest abgeholt wird, immer von der Schule zum Training gefahren wird, dass die Eltern nicht mehr die ganze Zeit hin und her fahren müssen, weil das ist auch immer so eine Sache, ob man da irgendwie 50 Kilometer zweimal am Tag, einmal hin, einmal her und dann wieder und Schule hin und her. Irgendwas fällt mir mit Kai Havertz ein und dass Bayer Leverkusen da zumindest irgendwie einen Fahrer gestellt hat oder so. Aber das sind lauter Sachen, an die man normalerweise ja gar nicht denkt, weil wer denkt schon dran, ey, ich verpflichte jetzt einen 13-Jährigen oder meinetwegen 15 oder 10 irgendwie, das ist ja das Problem. Wenn du sagst, ich gehe nicht an den Spieler ran, bevor der 14 ist, was gut wäre,
bist du definitiv
dann kommt
dran.
Der nächste Verein, der sagt, ja, ich hole ihn mit 13.
Ihr könnt euch noch an Simon Schommer erinnern. In unserer Folge über das Perspektivteam 2006 haben wir auch mit ihm über seinen Werdegang hier diskutiert. Und er war mit mir auf einer Schule, hat mit meinem Bruder Christian Abi gemacht und wurde immer nach Abpfiff, also wenn die große Glocke dann läutete, ist er immer von einem Bus von Twente abgeholt worden. Twente Enschede ist einer der, also in der Region, einer der größten Ausbildungsvereine überhaupt. Spielt ja auch eine, oder hat zumindest auch im holländischen Fußball lange Zeit eine große Rolle gespielt. Und da siehst du eben, dass Konkurrenzverhältnisse eben auch dann zu Vereinen wie dem VfL Osnabrück, Eintracht Nordhorn tatsächlich auch bei uns lange Zeit irgendwie ein großer Name gewesen, dass du dann genau mit diesen Kleinigkeiten den Eltern irgendwo eine Entlastung gibst, aber auch den Talenten auch klar aufzeigst, wir sorgen für alles, ne? Wir holen dich ab, wir fahren dich wieder zur Schule. Es gibt wahrscheinlich Mittagessen und das ist jetzt über, wie alt bin ich jetzt, 38? Ja, schon 20 Jahre her, ne? So, da hat sich ganz viel getan.
Und die ganz großen Vereine, heute wäre es vielleicht sogar so, dass Simon, wenn das jetzt heutzutage wäre, dass Simons Eltern vielleicht sogar irgendwie einen Job bei Twente bekommen hätten. Ja. Das gibt es ja auch. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, dass der Vater von Marco Marin, als Marco Marin damals zu Werder Bremen gewechselt ist, dass der Vater da dann als Scout angestellt wurde. Und dann ist Marco Marin irgendwann weggewechselt, ich glaube zu Chelsea dann. Und aber Herrn Marin, also Senior, hatte man dann noch ein paar Jahre auf der Payroll, weil das wird auch immer krasser. Es gab vor vielen Jahren mal, ich weiß nicht, ob ihr die beiden die gesehen habt, so eine Doku-Reihe bei Sky, Projekt Profi. Da hat man 4 junge Spieler begleitet, unter anderem Jonathan Tah war dabei. Und das war ganz interessant, weil da ging es auch darum, oh nein, ich muss meinen Jungen, also da hat man auch die Eltern begleitet, ich muss meinen Jungen ins NLZ geben. Damals Jonathan Tah in Hamburg, da war Ralf Husic, der Torwart, der vom FC Augsburg zu den Bayern gewechselt ist mit 15. Und da war dann auch die Frage, oh, kann mich der Verein vielleicht dort anstellen? Also von den Eltern. Also dass dann die Eltern irgendwie in der Kantine arbeiten oder auf der Geschäftsstelle irgendwo. Damit lockst du ja auch. Also das ist, ja, du musst an so viele Sachen denken. Du bist irgendwie Pseudo-Erziehungsberechtigter, du bist Arbeitgeber, du bist Kummerkasten, du bist irgendwie Onkel, Vater, Bruder, Trainer, du bist alles auf einmal. Das ist super anstrengend. Aber Norbert Elgert, auch mit dieser Energie, die er hier bei uns versprüht hat, macht das ja wirklich mit Haut und Haaren gerne.
Ja.
Und weil ich jetzt gerade mit Kai Havertz angefangen habe, der natürlich mit Schalke nichts zu tun hat, aber mir trotzdem in den Sinn gekommen ist, habe ich jetzt gerade nachgeschaut und zum Glück lag ich nicht falsch. Also Havertz war 8 Jahre alt, habe ich gelesen, als Bayer Leverkusen auf ihn aufmerksam wurde. Die Eltern haben damals aber nicht zugestimmt, sondern erst 3 Jahre später, also bis dahin hat er noch in Aachen gespielt, aber in der Zwischenzeit gab es einen Leverkusener Jugendtrainer, der dann einen Fahrdienst eingerichtet hat für den damaligen Grundschüler Kai Havertz und der hat ihm zumindest das ermöglicht, dass er ab und an nach Leverkusen gebracht wird und sich so ein bisschen an diesen Verein gewöhnt. Also, ob man es gut oder schlecht findet, ich wollte nur sagen, ich habe das kurz nachgelesen, weil irgendwas war da mit Kai Havertz.
Ja, interessant.
Wir halten fest, Marco Marin hat transfermarkt.de durchgespielt.
Ja, hast du es gerade offen? Wie oft musst du scrollen, bis du ans
Ende kommst? Ja, das ist, glaube ich, eine Tagesaufgabe. Und wir halten fest, am Ende, das hat ja auch Norbert ganz am Ende gesagt, also diese Geschichte mit Profi und quasi Pokalfinale oder Meisterschaftsfinale, also dass du auf 2 Hochzeiten am besten gleichzeitig tanzen sollst. Es sind am Ende auch so viele Faktoren, gerade was den Profi-Cheftrainer angeht, ob der dich jetzt in den Kader mal hochnimmt, ob der dich auch mal spielen lässt, ob es dann vom Timing passt oder ob dann jemand nach einer langen Verletzung wieder zurückkommt und du fliegst wieder runter, dann hast du keine Ahnung, es gibt so viele, viele Faktoren, die, glaube ich, diesen Werdegang oder dieses letzte Nadelöhr hin zum Profikader so krass erschweren.
Und manchmal ist es einfach Glück.
Ne? Ja, ja.
Das ist ja so verrückt. Ich habe neulich auf der Arbeit mit René Adler mal kurz geschnackt. Und bei dem war es ja zum Beispiel auch so in Leverkusen, dass er profitiert hatte, dass er, ich glaube, hat er profitiert, was war das? Ich glaube, Jörg Butt war, glaube ich, verletzt und dann ist er ins Tor gekommen. Und irgendwann war es aber so, dass er sich verletzt hatte und Bernd Leno ihn dann abgelöst hat. Heißt irgendwie, der liebe Gott gibt, der liebe Gott nimmt.
Und bei ihm und Manuel Neuer in der Nationalmannschaft war es auch so.
Ja, es ist so verrückt, dass manchmal, Hans, du hast es ja angedeutet, manchmal ist es einfach so, ein Trainer baut auf Junge, ein Trainer baut nicht auf Junge. Und manchmal ist es einfach eine Laune der Natur. Und obwohl du der gleiche Spieler bist, versauerst du auf der Bank oder du wirst zum Topstar und wechselst wie Joel Matip nach Liverpool.
Ja. Das waren heute viele Lerneffekte.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Hans, für die Vorbereitung, dass du uns die Gäste besorgt hast. Das hat großen Spaß gemacht. Nochmal viele Grüße nach Gelsenkirchen zu Norbert Eigert. Und er hat sein Buch erwähnt. Natürlich packen wir auch den Link, wo man dieses Buch immer noch bestellen kann, auch wenn es ein Spiegel-Bestseller war. Aber so ein, zwei mehr verkaufte Exemplare, da hat Norbert sicherlich nichts dagegen. Das packen wir auch in unsere Linksammlung auf nachholspiel.de. Und wir hören uns
nächste Woche.
Und ihr zu Hause, wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Ne?
Ja, machen wir das. Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.